Es geht es einigen so. Und in der Bibel finden wir immer wieder Personen, die in ihrem Dienst mit Jesus Christus plötzlich vollkommen erschöpft waren, die neu wieder Kraft tanken mussten von Gott. Ich habe mich erinnert, im 1. Könige 19 beispielsweise, da finden wir Elia nach seinem gefahrenvollen Auftrag, wo er den König ermahnen soll und dann sich zurückzieht in die Einöde und dann Gott begegnet dort am Horeb und erst einmal wieder erfrischt werden muss in dieser Begegnung mit Gott. Wir lesen das auch im Johannesevangelium Kapitel 4. Wir lesen das da, wo beispielsweise Jesus der Frau am Brunnen begegnet, der Samaritanerin, die vollkommen kaputt zu sein scheint. Wir merken, sie ist innerlich vollkommen leer und ausgebrannt. Sie will keinem Menschen begegnen. Deshalb geht sie während der Mittagshitze allein an den Brunnen und begegnet dort Jesus. Und plötzlich geht sie vollkommen verändert und erfrischt wieder weg von Jesus. Wir merken, sie springt davon, vergisst sogar ihren Krug dort, den sie eigentlich füllen wollte, und erzählt allen Menschen, von denen sie sich vorher zurückgezogen hat, ich bin dem Messias begegnet. Ich bin jemandem begegnet, der mein Leben verändert hat. Ich wünsche euch tatsächlich, dass es euch genauso geht wie Elia, der neue Kraft tankt, wo er einmal aussteigt aus dem Alltag. Oder wie dieser Frau, die am Ende ist und dann plötzlich von Gott neue Kraft und Motivation für die Zukunft bekommt. Wo Jesus ihr Leben verändert, weil Jesus in ihr Leben hineinspricht. Nun, ich habe diese Verse mir angeschaut und habe gedacht, das wäre schön, um so in eine Freizeit hineinzustarten. Aber dann war ich mehr in der Entscheidung, es waren auch andere schöne Verse, die mir begegnet sind. So habe ich vor kurzer Zeit in der stillen Zeit im 2. Korintherbrief gelesen. Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen, die in eine ganz ähnliche Richtung hineingehen. Und da lesen wir 2. Korinther 4 ab Vers 7. Ich lese vor, 2. Korinther 4 ab Vers 7. Wir haben aber einen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Also hier, wir haben einen Schatz in uns drin, irdene Gefäße, unser Körper, der ist nur, ja, irden ist heute ein altmodisches Wort, das beißt einfach so viel wie, das ist menschlich, das ist vergänglich, das ist, wir haben einen Schatz, den Gott uns gegeben hat, in einem vergänglichen Körper. Und damit wir eben merken, dass es von Gott ist und nicht aus uns heraus. Und dann kommen Verse wie hier, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Das ist doch schön, das ist doch eine schöne Botschaft für jemanden, der hierher kommt, der unter Druck stand. Vielleicht Streit in der Familie, vielleicht sogar Streit in der eigenen Ehe, vielleicht Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz, Auseinandersetzungen in der Schule, Druck irgendwie weiterzukommen, Erfolg haben zu müssen, vielleicht gerade den Beruf verloren, arbeitslos geworden. Und dann finden wir hier, wir sind bedrängt und wir haben als Christen von Gott nicht die Verheißung, dass wenn wir einmal zu Jesus Christus gekommen sind, dass wir keine Probleme mehr haben in unserem Leben. Manche Verkündigung in manchen Evangelisationen scheint sich fast so anzuhören. Komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Das lesen wir hier nicht. Hier steht, wir sind bedrängt, aber wir sind nicht erdrückt. Und das ist ja diese befreiende Botschaft hier auf der Erde, solange wir noch in, wie Paulus das sagt, hier in irdenen Gefäßen sind. Das heißt, wir können angegriffen werden von allen möglichen Seiten. Menschen können uns das Leben schwer machen. Situationen können uns das Leben schwer machen. Unsere gesundheitliche Lage kann uns das Leben schwer machen, aber wir werden nicht erdrückt davon. Und wir finden viele Menschen in unserer Umgebung, die auch unter denselben Dingen leiden wie wir, aber die keinen Ausweg mehr wissen, die verzweifeln, die in Süchte hineingehen, die sich selbst umbringen. Beispielsweise meine Schwiegermutter, die Mutter meiner Frau, hat sich im letzten Herbst das Leben genommen, hat sich umgebracht, weil für sie das Leben keine Perspektive mehr gehabt hat. Sie hat gesagt, es gibt nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, es ist alles so öde, sie hat sich zerstritten mit ihrem Mann, sind beide nicht gläubig, haben keine Perspektive gehabt. Und tatsächlich geht es vielen Menschen um uns herum so, keine Perspektive mehr zu haben. Und hier finden wir, wir sind bedrängt, aber denkt daran, wenn ihr hier seid, wir werden nicht erdrückt davon. Dann steht hier keinen Ausweg sehend. Und es kann manchmal so sein, ihr seid in einer Lage und ihr seht keinen Ausweg. Ihr wisst nicht, wie geht es weiter, wenn ihr zurückkommt von dieser Freizeit. Werde ich diese Wohnung bekommen? Werde ich den Arbeitsplatz bekommen? Werde ich mich mit meinem Ehemann, meiner Ehefrau wieder verstehen? Werden wir mit unseren Kindern gut auskommen? Das sind alles offene Fragen. Aber was lesen wir hier? Aber nicht ohne Ausweg. Ihr seht den Ausweg vielleicht nicht. Aber Gott hat einen Ausweg für euch aus eurer Lage, wenn ihr in einer ausweglosen Lage seid. Dann lesen wir hier verfolgt, aber nicht verlassen. Kann sein, dass Menschen um euch herum und umso weiter wir in der Zeit fortschreiten, umso häufiger wird es der Fall sein, dass wir als Christen, wenn wir uns deutlich zu Jesus Christus bekennen, dass wir angegriffen werden, Dass man nicht einfach sagt, naja, also gut, dann glaubt das einmal, sondern immer mehr, dass wir angegriffen werden, weil wir eben nicht konform mit der Gesellschaft gehen. In der Arbeit des Bibelbundes, in dem ich auch mitarbeite, der Herausgeber von Bibel und Gemeinde, da sind wir seit 1,5 Jahren auch im Internet und haben verschiedene Artikel, die in Bibel und Gemeinde herausgekommen sind, auch dort ins Internet gestellt. Und ein Artikel beschäftigt sich beispielsweise damit, was sagt die Bibel über Homosexualität? Und wir wurden angegriffen. Im Internet wurden wir beschimpft, dass man überhaupt solche Sachen erlaubt. Man müsste uns ins Gefängnis einsperren und eigentlich müsste man uns umbringen, so wie wir versuchen, hier Leute zu verunglimpfen. Dabei haben wir einfach und allein nur gesagt, dass die Bibel sagt, dass Homosexualität Sünde ist und dass man nicht homosexuell sein muss. Wir merken als Christen, wir können angegriffen werden. Wir können sogar verfolgt werden, aber wir sind nicht verlassen. Jesus ist an unserer Seite. So wie Paulus, der im Gefängnis ist und noch singen und jubeln kann, weil er weiß, Gott ist da. Jesus ist an meiner Seite. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Es kann uns sogar schlecht gehen, dass wir meinen, es ist ganz mies. Wir wissen gar nicht, wie kommt es überhaupt unseren ungläubigen Nachbarn, geht es besser als uns. Wir können niedergeworfen werden, aber wir werden dabei nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragen, damit auch das Leiden, dass die Lebenden dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde und so weiter. Es geht hier noch ein ganzes Stückchen weiter. Ich habe das auch noch weiter für mich gelesen. Es sind viele interessante Gedanken dabei. Ich will euch nur an diesen ersten Gedankenversen teilhaben lassen. Wenn ihr wirklich an solch einer Stelle steht und sagt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie soll es weitergehen, ich habe mich festgefahren, vielleicht auch unzufrieden mit der Situation im geistlichen Leben. Es gibt eine Möglichkeit und ich wünsche euch, dass hier ihr ein Stück mitbekommt in dieser Freizeit durch Gespräche mit anderen Geschwistern, durch das Lesen im Wort Gottes, wenn ihr für euch alleine seid, durch die Andachten, die wir ja haben werden, wo ihr merkt, da spricht nicht nur ein Mensch, da spricht Gott zu mir. Und ich habe dann diese Verse dann doch noch zurückgestellt und habe mir gedacht, einen anderen Text, mit dem ich mich in diesem Frühjahr intensiver auseinandergesetzt habe, der passt eigentlich vielleicht sogar noch besser, sagt uns auch etwas dazu weiter. Und da möchte ich euch einige Verse vorlesen, nämlich von Menschen, denen es auch so ergangen ist. Das waren die Jünger, diejenigen, die uns zum Vorbild sind. So wie manche Gemeindeleiter ja sagen und sagen uns, wir wollen zurück in die Zeit der Urgemeinde. Weil da war ja alles perfekt, da ist ja alles gut gelaufen. Da hat man keinen Streit in der Gemeindeleitung gehabt, wohin man nun das Kreuz hängen soll, ob rechts oder links oder in die Mitte oder oben oder unten oder ob man da vielleicht noch ein Fischernetz aufhängen soll oder ob die Wand gelb oder grün oder orange getüncht werden soll oder sollen wir nun die Kirche da bauen oder hier bauen oder muss man dieses Lied singen vor dem Gottesdienst oder dieses. Es gibt ja so viele Auseinandersetzungen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde geht, aber es gibt vielfach in Gemeinden, da gibt es so viele Auseinandersetzungen. Vielleicht gehört ihr gerade nicht zu einer solchen und dann könnt ihr die anderen trösten, die hier sind und die in ihrer Gemeinde Auseinandersetzungen haben. Und bei diesen Auseinandersetzungen, da wünscht man sich so gerne, wir wollen doch in der Zeit der Urgemeinde sein. Da war doch alles so schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat alles gehabt, was man brauchte. Schnell blenden wir aus, dass die Christen verfolgt gewesen sind. Schnell blenden wir aus, wie sozial ärmlich die gelebt haben. Die Spannungen zwischen den Griechen und den Römern, den Griechen und den Judenchristen, griechischen Christen und den jüdischen Christen blenden wir aus. Wir blenden aus, dass die noch gar kein Neues Testament gehabt haben, gar nicht nachlesen konnten. Oh Paulus, wie meinst du denn das hier? Die mussten warten, bis Paulus in 2, 3 Jahren mal wieder vorbeikommt und dann eine Predigt hält, nicht? Ehe sie was davon mitbekommen haben. Blenden wir alles einmal aus. Nur zurück in die gute alte Zeit der Urchristen. Jetzt gehen wir mal zurück in die gute alte Zeit der Urchristen und merken, die sind hier an dieser Stelle total verzweifelt. Ich schaue nämlich hier in das 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums hinein und sehe, da Jesus ist gestorben, es scheint alles vorbei zu sein, diese Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, sind total am Boden zerstört. Sie reden nicht davon, sie verstecken sich. Wir sehen den Petrus, der leugnet sogar, Jesus habe ich nie gekannt, weiß gar nicht, wer das ist. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich Jesus kennen könnte? Also die großen Helden, nicht, der Vergangenheit, die großen Helden des christlichen Glaubens. Und was machen die? Die machen jetzt keine Freiversammlung auf dem Marktplatz in Jerusalem, sondern die sperren sich irgendwo ein, in einem Obergemach, lesen wir hier. Wahrscheinlich ist es dasselbe Obergemach, wo sie schon gewesen sind und das Abendmahl mit Jesus eingenommen haben, was irgendeinem, die Kirchengeschichte sagt uns, es ist möglicherweise die Familie des Markus, dem dieses Haus gehörte, wir wissen es nicht ganz genau, jedenfalls da versammeln die sich ganz versteckt. Und dann eines Morgens, sie überlegen sich schon, wie sie jetzt möglichst heimlich wieder aus die Stadt verlassen können. Da kommen ein paar Frauen zurück und sagen ihnen, Jesus ist auferstanden. Und die meisten der Jünger, das sind ja Männer, nicht? Und Männer sind ja immer etwas rationaler, Die lassen sich also von diesen euphorischen Sichtungen nicht anstecken. Die wissen, das kann ja gar nicht sein. Meine liebe Frau, ihr bildet euch das alles nur ein. Wir wissen, dass ja tot ist tot und bleibt tot. Also da können wir gar nichts dran ändern. Und was machen die? Da machen sich die Ersten schon still und heimlich auf und gehen weg nach Emmaus. Lesen wir da ja, nicht? Die wissen, uns alles vorbei. Die sind total frustriert und kaputt. Keine Illusion. Die sind Realisten, nicht? Könnten wir jetzt sagen hier dabei. Und auf dem Weg, da kommt ein Wanderer zu ihnen. Und obwohl sie jahrelang mit Jesus gewesen sind, die erkennen den ja nicht mal. Die reden mit dem, diskutieren hin und her und sagen, weißt du hier, Jesus gestorben und so. Naja, also die geben sich natürlich nicht zu erkennen als Jünger. Sie sprechen bloß darüber, wie man halt über ein Ereignis der Tageszeitung spricht. Nicht? Und dann sitzen sie da und plötzlich denken sie, was hat der gerade gesagt? Woher kann denn der das wissen? So wie der das Alte Testament auslegt, das muss Jesus sein. Und in dem Moment, zack, ist er weg. Und was machen die? Den ganzen Tag waren sie so frustriert. Sie haben so lange gebraucht, um bis nach Emmaus zu kommen. Sie sind marschiert und marschiert und haben geschwitzt. Und jetzt sind sie am Abend da, wollen sich ausruhen. Und sie merken, das war Jesus. Und plötzlich verändert sich das innerlich total. Obwohl die am selben Morgen gehört hat, was die Frauen erzählt haben. Das hat sie nicht berührt. Hat sie auch nicht bewogen, ihre Pläne zu verändern, abzuhauen. Aber jetzt sind sie Jesus selbst begegnet. Und plötzlich ist es ganz anders. Die laufen noch am selben Abend, die ganze Strecke, die sie am ganzen Tag gelaufen sind, zurück. Am selben Abend lesen wir hier. Und klopfen dann am Abend noch bei den verschreckten Jüngern, die in Jerusalem geblieben sind, an die Tür und kommen dort hinein. Und das lesen wir dann ab Vers 36. Lukas 24, ab Vers 36. Und das möchte ich nun vorlesen. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede mit euch. Also hier ist es so, wir haben jetzt ja den Hintergrund mitbekommen von dem, was dort stattfindet. Da haben wir gelesen oder gehört, eben die Jünger sind jetzt also an Jesus begegnet, laufen wieder zurück und dann sind sie da und dieses Wort, was hier, während sie aber dies redeten, das ist so ähnlich, müssen wir das verstehen, wie die diskutierten miteinander. Ja, kann das gewesen sein? Ist er das wirklich gewesen? Habt ihr euch das nicht eingebildet? Habt ihr Beweise dafür? Also wir reden jetzt hin und her. Und manches Mal kann es auch so sein. Wir reden uns die Köpfe heiß über irgendwelche Sachen. Wir machen uns Gedanken endlos. Sollen wir das tun? Sollen wir das nicht tun? Ist das gut? Ist das schlecht? Und plötzlich passiert etwas vollkommen Unerwartetes bei ihnen. Und so unerwartet, dass wir nachher sogar lesen werden, dass sie es nicht mal glauben können. Nämlich Jesus erscheint ihnen. Und ich hoffe für euch, dass hier in dieser Freizeit euch genau dasselbe begegnet. Ich meine, möglicherweise kann es passieren, Gott ist allmächtig, Gott kann das auch machen. Ihr seid bei eurer stillen Zeit und plötzlich seht ihr tatsächlich einen Engel neben euch. Kann sein. Allerdings in den meisten Fällen, lesen wir im Neuen Testament, findet das nicht so statt. Sondern Gott redet durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Aber ihr merkt, es trifft mich, so wie es die Emmausjünger getroffen hat. Ihr merkt, das sind nicht nur leere Worte, die irgendjemand formuliert hat, sondern das ist etwas, was direkt in mein Leben hineintrifft. Direkt in meine Schwierigkeit, direkt in meine Fragen. Direkt in meiner Auseinandersetzung, in der ich gerade stehe. Und genauso merken die Jünger das auch. Sie ersteht mitten in ihrer Mitte. Und so wünsche ich mir für unsere Freizeit, dass Jesus mitten unter uns ist. Er hat es ja verheißen. Wie ich vorhin gesagt habe, Gott gegenüber, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein, da bin ich mitten unter ihnen. Da können wir darauf vertrauen, Jesus wird auch bei uns sein, sofern wir bereit sind, uns für Jesus zu öffnen. Und seid bereit, dass ihr Jesus begegnen könnt. Dass all die Dinge, die euch belastet haben, ihr die beiseite lassen könnt. So wie es den Jüngern hier geht. Aber was ist mit ihrer Reaktion? Er sagt noch, Friede mit euch. Und Friede bedeutet hier Shalom. Und Shalom, wie die Juden sich heute begrüßen, ist der umfassende Friede Gottes, der uns all das gibt, was wir brauchen in unserem Herz. Der uns im Shalom soll das Leben im Reich Gottes einmal sein. So wie wir bei Gott sein werden, ein totaler Frieden. Keine Auseinandersetzung mit anderen Menschen, keine Sorge mehr, was sollen wir morgen essen und trinken und wird unsere Anlage bei der Sparkasse oder was weiß ich, bei den Aktienfonds, wird die steigen oder sinken oder wie wird das mit dem Arbeitsplatz sein? All diese Sorgen sind weg, weil wir, wenn wir den Frieden Gottes haben, dann sind wir ausgefüllt mit all dem, was wir notwendig für unser Leben brauchen. Also diesen Shalom wünschte ihnen und dann geht es weiter. Aber sie erschraken und wurden voll Furcht erfüllt. Sie meinten, sie sehen einen Geist. Und ihr müsst ja sehen, das hier sind Leute, die glauben an Gott. Die sind Jesus Christus nachgefolgt. Die haben wahrscheinlich die intensivste Bibelschule durchlaufen, die es gibt, 3 Jahre lang nur mit Jesus Christus zusammen gewesen, von morgens bis abends. Und was ist ihre Reaktion hier? Sie sind bereit und sagen, oh gut, Jesus, du bist uns erschienen, also ist wunderbar. Nein, das ist ein Geist. Das kann doch gar nicht sein, dass Jesus auferstanden ist.
ja, so wie es ja heute, kann man in jedem Supermarkt kaufen, da gibt es Bücher, nicht, über Psi-Phänomene, also stirbt deine Großmutter und irgendwann siehst du da vielleicht in der Ecke einen Geist schwabbeln und dann weißt du, der sitzt jetzt genau auf dem Stuhl, wo sonst deine Großmutter saß und das ist jetzt, stimmt jetzt, was weiß ich. So ähnlich stellen die sich das vor, sie denken, es ist ein Geist, irgendwie ein Totengeist, der ist erschienen. Jesus ist ja tot und er bleibt ja auch tot, sind ja Rationalisten hier, nicht? Also auch als Christen. Und sie glauben das nicht. Sie haben Angst. Oh, dieser Geist, was will der von uns? Totengeister, die muss man ja in Ruhe lassen, nicht? Wer weiß, ob die uns irgendwie Schaden zufügen. Und das ist die Reaktion. Und vielleicht nicht ganz so radikal. Wir sind ja heute viel gläubiger als die Jünger damals, nicht? Vielleicht reagieren wir nicht ganz so radikal. Aber es kann auch sein, du fühlst dich von Jesus Christus angesprochen. Und was machst du? Du schaltest zuerst eben deinen Denkfilter ein. Aber das kann doch gar nicht sein, dass Jesus zu mir spricht. Und überhaupt, also der ist doch schon so lange tot. Und ja, überhaupt, ich kenne die Bibelstellen doch schon alle und habe die schon so oft gelesen. Das bedeutet doch nur das und das. Obwohl Jesus dich in eine ganz andere Richtung lenken will. Deshalb, hier lernen wir von den Jüngern. Seien wir nicht so, dass wenn Jesus wirklich zu euch spricht, wenn ihr merkt, dass er im Gebet euch antwortet, wenn ihr im Gebet vor Jesus steht, wenn ihr in der stillen Zeit vor Jesus steht und in der Bibel lest, wenn wir hier zusammen die Bibel anschauen werden, den Epheserbrief oder am Abend andere Dinge anschauen werden und Gott spricht wirklich für euch, seid offen dafür. Seid bereit dafür, dass Jesus zu euch sprechen will. Allerdings seht ihr auch hier, Jesus ist geduldig. Selbst wenn ihr am Anfang noch ein bisschen Zeit braucht, Jesus ist so geduldig und ich bin froh, dass wir solch einen Gott haben, der nicht einfach sagt, also zack, aus, eine Chance vertan, vorbei, also wenn du nicht willst, dann hast du halt Pech gehabt, sondern hier, was macht er? Er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken in euren Herzen auf? Er weiß ganz genau, was wir denken. Er weiß, dass die Jünger hier Angst haben, weil er ein Geist ist und was antwortete er darauf? Seht meine Hände und meine Füße, seht, dass ich es selbst bin, betastet und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ich es habe. Jesus versucht sie sogar zu überzeugen. So ganz auf ihrer Linie, nicht? Hätte ja sagen können, also ihr eingebildeten Fatzen, was denkt ihr euch eigentlich? Also erstmal habe ich euch vorher schon gesagt, ich werde auferstehen und das seht ihr sowieso aus dem Alten Testament und ich bin Frauen erschienen und ich bin jetzt den Emmaus-Jünger erschienen. Also wenn ihr jetzt noch nicht glaubt, also dann habt ihr halt Pech gehabt. Sondern er geht ihnen so nach, so nimmt sie richtig an die Hand und sagt, nun meine lieben Kleinen, also nun schaut mal, ich bin ja hier, nicht? Und jetzt habt ihr sogar Angst, obwohl ich vor euch stehe, glaubt ihr nicht, dass ich da bin? Also, dann nehmt ihr meine Hände, hier, schaut mal meine Hände, seht ihr da die Male drin? Und schaut mal meine Füße an und hier meine Seite, schaut euch das ganz genau an. Seht ihr, kommt her, ihr könnt mich anfassen, nicht? Und dann glauben sie, dass er Jesus ist und sie glauben es immer noch nicht. Und was macht er dann? Dann bittet er ihn zu essen zu geben, sagt, also gut, also ein Geist, na gut, vielleicht meint ihr immer noch, habt immer noch Angst, kann ein Geist essen? Nein, ein Geist braucht nicht essen, gebt mir also mal was her. Er nimmt Fisch, nach anderen Übersetzungen steht da auch noch, dass er ihnen auch noch eine Honigwabe gegeben hat und er isst davon. Und er zeigt ihnen, seht ihr, ich bin kein Geist. Und genauso könnt ihr auch darauf vertrauen, selbst ihr braucht keine Angst zu haben, geht euch das Reden Gottes an euch vorbei, wenn ihr euch nicht total zumacht, auch hier in der Freizeit, wenn ihr nicht sagt, ich lasse das gar nicht an mich herankommen. Weil ich will nicht, dass Gott zu mir spricht. Dann ist er auch bereit, das Reden zu wiederholen. Dann wird er Sachen nochmal hören. Aber dann seid offen dafür. Glaubt auch daran, Gott kann zu euch sprechen. Hier in dieser Freizeit, durch sein Wort, durch andere Geschwister. Naja, und dann geht es hier noch ein ganzes Stückchen weiter. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Vers 44. Auf das erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz des Moses und den Propheten und im Psalm. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und hier merken wir, wenn Gott sich offenbart nach seinem Tod, also Jesus nach seinem Tod, dann tut er das immer durch das, was schon vorher von ihm gesagt worden ist. Jesus ist nicht losgelöst von dem, was wir in der Bibel stehen. Und wenn Jesus zu euch redet, dann will er hier auch in der Freizeit durch sein Wort zu euch reden. Denn was tut Jesus hier? Er hätte hier auftreten können und sagen, ich bin der Sohn Gottes, ich gebe euch jetzt gerade mal ein paar neue Offenbarungen. Tut er nicht. Sondern was sagt er? Er zeigt ihnen aus dem Alten Testament, aus den Schriften, zeigt er ihnen, wie das geschehen musste, was jetzt um sie herum geschehen ist. Er öffnete ihnen das Verständnis der Schriften. Und so wünsche ich mir auch für diese Zeit, dass auch wenn wir miteinander sprechen, dass es Jesus ist, der durch seine Worte spricht, durch das, was wir lesen in der Bibel, dass es Jesus ist, der zu euch spricht. Es kann genauso sein, dass Jesus euch plötzlich die Augen öffnet für das, was ihr hier lest in diesen Texten. Dass es nicht Michael Mietzahl oder Michael Kotsch ist, der euch was weitergibt, dass es niemand ist von untereinander, sondern dass ihr plötzlich merkt, durch diese Worte, durch den Text, da spricht Jesus zu mir. Und wenn Jesus das auslegt, plötzlich sehen wir dann ganz neue Punkte in der Bibel. Dinge, Verse, die wir vielleicht schon 100-mal gelesen haben. Und immer haben wir sie gemeint, richtig verstanden zu haben, weil wir sie in einer Tradition gelesen haben. Nicht? Immer dieselbe Bibelübersetzung, immer dieselbe Verse, wir wissen ja, was da drin steht. Und plötzlich merken wir, da will uns Jesus ja noch was ganz anderes dadurch sagen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Hier merken wir genau das, was sie beunruhigt hat. Genau ihre Situation. Sie waren ja verzweifelt. Jesus hat mit ihnen gelebt und sie haben nicht verstanden, warum er leiden musste. Sie haben nicht verstanden, warum er gestorben ist. Und sie haben nicht daran geglaubt, dass er auferstanden ist. Und genau das, was versucht er ihnen aus den Schriften des Alten Testaments nachzuweisen. Und genauso kann Jesus auch auf unsere Schwierigkeiten, auf unsere Fragen antworten, aus seinem Wort heraus, wenn wir darauf bereit sind, darauf zu hören. Und das, was ich schön finde, was hier auch noch steht, er gibt ihnen gleichzeitig eine Aufgabe für die Zukunft. Denn er sagt, in der Bibel steht auch, die Verheißung zeigt auch aus dem Alten Testament, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werde, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Er sagt also, in dem Alten Testament steht, Jesus musste geboren werden und leben und leiden und sterben und auferstehen. Und es steht auch im Alten Testament, und es ist eine Erfüllung des Alten Testaments, dass die Botschaft von der Vergebung der Sünden gepredigt wird. Und dann sagt er ja, und das ist auch eine Herausforderung an uns, wenn wir von hier weggehen, da werde ich sicherlich auch unseren Missionar aus dem Herzen sprechen, ihr seid Zeugen hiervon. Siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt hier erst einmal in dieser Stadt, eben in den nächsten 14 Tagen, bleibt ihr hier, nicht? Bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Naja, das können wir jetzt nicht direkt übertragen, denn den Heiligen Geist habt ihr nach der Bibel bekommen, als ihr gläubig wurdet. Aber ihr seid jetzt erstmal 14 Tage hier, ihr könnt euch motivieren, und dann heißt es, Zeugen zu sein. Zeugen zu sein für Jesus Christus in der Welt, in der ihr lebt. Und vielleicht ruft Gott auch jemanden von euch in die Mission. Es gibt kein Alter dafür. Also, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatten wir hier ein Ehepaar, die sind, wie alt sind die gewesen? Ich glaube so Ende 50, nicht? Haben hier die Bibelschule absolviert, sind jetzt in Afrika und machen dort Missionsarbeit. Ja, das gibt es durchaus. Also es gibt keinen zu alt, keinen zu jung für Jesus Christus. Wenn Jesus Christus ruft, dann ist es egal, wo ihr steht, dann heißt es da, wenn ihr euer Leben sinnvoll gestalten wollt, dem nachzugehen. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass Gott euch beruft zurück in euren Alltag, an euren Beruf, in eure Familie, um da Zeugen zu sein. Denn Zeugen zu sein hier ist eine Erfüllung des Alten Testaments. Jesus will das, Jesus hat es geplant. Und seid auch bereit dafür, für den Willen Gottes, für eure Zukunft. Und wir machen es nicht von uns allein heraus, sondern hier steht, wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns Kraft dafür geben will. Es soll kein Krampf sein, den wir selbst aus uns heraus produzieren, sondern wir sollen offen sein für die Wirkung des Heiligen Geistes, die Gott uns gegeben hat, als wir gläubig wurden, der uns dazu bringen will, so erfüllend Zeugen sein zu können. Also, wir haben gesehen, die Jünger sind hier verzweifelt. Sie haben Probleme in ihrem Leben, sie haben offene Fragen, sie sind in einer Krise, sie sind in einer Situation, wo sie Erfrischung brauchen. Sie sind in einer Situation, wo sie sich meinen, von Gott entfernt zu sein. Gott spricht nicht mehr, Jesus ist tot. Und vielleicht ist der ein oder andere hier heute Abend, dem es ähnlich ergeht. Und dann sehen wir hier, Jesus begegnet den Jüngern, so wie Jesus uns begegnen will, in der Zeit, die wir hier miteinander verbringen wollen. Und dann seid offen. Lernt von den Jüngern und versucht nicht so ultrakritisch zu sein oder euch so zurückzuziehen in eure gewohnten Schneckenhäuser, sondern seid offen dafür, wenn Jesus euch begegnen will, zu euch sprechen will, so wie er es hier tut, durch sein Wort. Seid offen und antwortet darauf. Jesus will uns Trost geben, dass wir so wie die Jünger, die verängstigt sich zurückgezogen hat, in dieses Obergemach herausgehen können, um anderen Leuten zu erzählen. Dass vielleicht einige, die hier sind, die sagen, ich bin doch gar kein Mensch, ich kann doch gar nicht reden. Dass Jesus gerade euch gebrauchen und motivieren will und euch Kraft dafür geben will, auch zu reden, auch hinzugehen, auch Zeugen zu sein. Und wenn wir das tun, dann erfüllen wir damit den Willen Gottes. Dann erfüllen wir damit das Alte Testament, so wie Jesus es hier schon uns vorher gesagt hat. Lasst uns das mitnehmen in den Abend, in die Nacht und als, ja, ich weiß nicht, ob als Motto oder als Ermutigung für die Freizeit, die wir miteinander verbringen wollen. Lasst Gottes Reden an euch herankommen. Gott weiß, wie es euch geht. Gott hat immer einen Ausweg. Wir haben es gelesen im 2. Korintherbrief. Gott lässt euch nicht fallen, egal wo ihr seid. Und Gott will euer Gutes. Gott will euch Erfrischung, Ermutigung, Erholung geben hier in dieser Zeit, die wir zusammen verbracht haben und verbringen werden. Ja, lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du dich um die Jünger gekümmert hast, dass du so viel Geduld mit ihnen gehabt hast und dass du auch so viel Geduld mit uns hast. Vielen Dank, dass du uns in dieser bunt zusammengewürfelten Schar hier hast zusammenkommen lassen an der Bibelschule Brake. Vielen Dank auch dafür, dass du schon weißt, wie es ausgehen wird hier in 14 Tagen, wenn die Freizeit am Ende sein wird. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du die Lage von jedem Einzelnen von uns kennst. Ob wir erholt sind, ob wir frisch sind, ob wir gerade auf einem geistigen Höheflug sind oder ob es uns schlecht geht. Du kennst unsere Zukunft beruflich, familiär, wirtschaftlich, gesundheitlich. Du du weißt, wo Herausforderungen auf uns zukommen in diesem Jahr und in den kommenden Jahren. Und du möchtest unser Gutes. Du willst, selbst da, wo wir verfolgt werden, uns nicht verloren gehen lassen. Du willst da, wo wir unter Druck sind, trotzdem uns Hilfe geben. Du willst da, wo es uns ausweglos erscheint, weißt du den Ausweg. Vielen Dank dafür. Herr Jesus, mach du uns alle offen in dieser Freizeit für dein Reden. Dass du zu uns sprechen kannst, dass du uns bestärken kannst, da wo es weitergeht. Dass wir mehr erkennen können von dir, deinem Wesen und deinem Willen. Dass wir aber auch da, wo wir Schwierigkeiten haben, da wo du so weit entfernt scheinst, dass wir neu einen Zugang zu dir finden. Dass du zu uns sprichst und wir dich hören. Öffne du unsere Ohren. Gebe du uns das Vertrauen und lass du uns herausschauen aus den festgefahrenen Bahnen, um zu erkennen, was du von uns möchtest, hier und heute. Vielen Dank, dass du es tun willst und dass du auch uns den Heiligen Geist gegeben hast dafür, dass wir es erkennen können, der uns zeigt, was du von uns willst. Und so möchten wir dir danken, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns eine gute Zeit hier schenken willst. Geh du mit uns in den Abend und in die Nacht, bewahre und behüte du uns.